Herzlich willkommen beim Lifehack Jura mit der Folge 10, also ein kleines Jubiläum. Anfang des Jahres habe ich begonnen damit und das dann in etwas unterschiedlichen Terminen immer weiter fortgesetzt und habe von Ihnen viele Rückmeldungen dazu erhalten, eine ganze Reihe von neuen Themen, die das nächste und übernächste Jahr sicherlich auch noch locker füllen, liegen schon auf meinem Schreibtisch und ich schaue einfach jedes Mal, welches ist dasjenige, was mich vielleicht in diesem Moment am meisten interessiert oder was könnte auch eines sein, wo Sie sagen, das könnte im Moment besonders dringlich sein. Ich freue mich über jeden und jede Einzelne, die dabei ist. Meinen Namen kennen Sie schon, Martin Fries. Ich bin Professor für Legal Tech und Zivilrecht an der WSP Business and Law School in Berlin. Und das Thema ist ein großes, das ich mir jetzt für dieses ganz kleine Jubiläum vorgenommen habe, nämlich der juristische Bachelor. Es ist ein Thema, bei dem ich gar nicht so viel Ihnen an eigenen Gedanken mitgebracht habe, weil es auch ein Thema ist, zu dem ich eine sehr offene Haltung habe und zugleich auch selbst noch überlege, wie ich das Ganze finden sollte. Das bedeutet, ich habe Ihnen heute eine Reihe von Gedanken mitgebracht, wo ich denke, das sind Dinge, wo es gut ist, dass wir diesen juristischen Bachelor inzwischen haben. Und zugleich gibt es auch ein paar Punkte, wo ich mir nicht sicher bin, wohin das führt und wo ich mir denke, da sollte man, wenn man sich überlegt, ob das ein Schritt ist, den man auf jeden Fall machen sollte, wo man das zumindest mit bedenken sollte, wenn man später Juristin oder Jurist werden möchte. Das bedeutet gleichzeitig, ich habe jetzt hier nicht 30 Minuten Vorlesung für Sie mitgebracht, sondern ich bin in besonderer Weise heute Abend daran interessiert, welche Fragen bei Ihnen aufgetaucht sind, vielleicht auch einfach, was Ihre Meinung dazu ist. Das bedeutet, der Chat, der ist heute Abend offener als je zuvor. Wenn Sie dafür auch noch ein paar Gedanken im Kopf frei haben, dürfen Sie mir auch gerne jetzt gleich am Anfang oder vielleicht auch am Ende dieses Lifehacks auch noch etwas dazu sagen, was Sie zu dieser Zeit denken. Ich habe ja sonst eigentlich immer am Morgen um 9, vielleicht auch mal zur Mittagszeit um 12 Uhr den Lifehack angesetzt und jetzt habe ich es einmal abends um 9 ausprobiert. Das ist natürlich eine besondere Zeit. Vielleicht ist es aber auch eine Zeit, wo man jetzt tatsächlich dann auch nicht mehr im Hörsaal sitzt oder nicht das Lehrbuch nun wirklich dann auch zugeschlagen hat. Das ist experimentell von mir aus. Ich weiß gar nicht, wie es für mich selbst ist, aber wenn Sie dazu eine Meinung haben, dürfen Sie auch das in den Live-Chat rein tun. Wie immer gilt, ich kann nicht, wenn ich von mir aus Gedanken äußere, immer so den Live-Chat ganz eins zu eins direkt mitlesen. Das tue ich dann eher gebündelt nachher, aber ich verspreche Ihnen wie immer auch, dass wir zu allem kommen, was Sie dort hineinposten. Also, der Jura-Bachelor. Ich starte mal vielleicht nur einen ganz kleinen Punkt vorweg, was diese Geschichte des Jura-Bachelor anbetrifft, wobei ich ahne, dass Ihnen das eigentlich auch schon längst geläufig ist. Den gab es halt früher nicht und früher ist in diesem Fall noch gar nicht so lange her. Sondern vielleicht hat das jetzt so geschätzt vor 3, 4 Jahren angefangen, dass man das ernsthaft sich darüber Gedanken gemacht hat und begonnen hat, die juristischen Bachelors einzufügen. Wir haben tatsächlich eigentlich immer nur in Deutschland gekannt vorher das juristische Staatsexamen, also diese Prüfungen, die abgenommen werden vom jeweiligen Landesjustizprüfungsamt des jeweiligen Bundeslandes, wo man halt studiert hat. Und natürlich haben wir Juristinnen und Juristen auch schon vor 10, 20 Jahren, als die große Bologna-Reform kam und alle anderen, fast alle anderen Fächer umgeschwenkt sind auf das Bachelor-Master-System, haben wir in der Juristerei, auch wenn ich damals noch nicht so dazugehörte, auch nachgedacht, was ist das eigentlich, was könnte darin Gutes für uns sein? Sollten wir auch umstellen? Was macht das mit unserem altehrwürdigen Staatsexamen? Und es hieß eigentlich immer, nein, das machen wir nicht mit. Ein wahrscheinlich zentraler Grund war dafür, dass man gesagt hat, wir sind eine sehr, sehr neutrale, sehr, sehr streng regulierte Prüfung, sehr, sehr vielleicht auch gleichmäßig abgeprüfte Prüfung in ganz Deutschland. Eine, die im Ausland durchaus auch, die LLM-Kandidatinnen und Kandidaten wissen, dass eine sehr ordentliche Reputation hat. Das sollten wir nicht irgendwie das Kind mit dem Bade ausgießen, sondern das behalten wir einfach bei. Und das hieß zunächst einmal automatisch, ein Bachelor und Master, da werden wir nicht hinkommen. Dann gab es eine Zeit, wo man zumindest mit dem Master etwas geliebäugelt hat. Das war vor allen Dingen ein berufsbegleitender Master, wie Sie den jetzt allerdings locker auch schon seit 10, 20 Jahren an deutschen juristischen Fakultäten finden. Allerdings nicht das klassische Studium, sondern eher jemanden, der aus dem Ausland zu uns kommt und mal so 2 Semester deutsches Recht studieren möchte. Der bekommt dann auf seinen Bachelor aus dem Ausland noch einen deutschen Master mit dazu, hat aber von den Inhalten einen ganz anderen Zuschnitt und sicherlich auch, wenn jemand erstmal die Sprache kennenlernen muss, ist das nicht im Ansatz das Gleiche, was wir hier in Deutschland als deutsches Recht für das deutsche Staatsexamen schon immer gelernt haben. Und der Bachelor als solcher, als Vorstufe zum Master, die wurde eigentlich, soweit ich sehe, jedenfalls eigentlich nicht angeboten. Und das ist eben erst eine Entwicklung der letzten Jahre. Wie ist es dazu gekommen? Es gab wahrscheinlich schon immer, seit es das juristische Staatsexamen gibt, und das sind nicht nur 3 oder 5 Jahrzehnte, gab es schon immer Kritik an dem Staatsexamen. Und vielleicht ist eine bestimmte Facette dieser Kritik in den letzten Jahren deutlicher hörbar geworden, nämlich, dass es ein sehr stressiges Examen ist. Manche würden vielleicht auch sagen, von interessierter Seite wird das vielleicht auch ein bisschen stressig und schlecht geschrieben, aber egal, das war das Gefühl bei vielen und ist vielleicht auch heute noch das Gefühl bei vielen, womöglich auch von Ihnen, die Jura studieren. Das ist so am Ende des Examens der eine große Block und wenn der missrät, wohin dann mit mir? Und Prüfungsangst oder berechtigte Sorgen auch vor der Prüfung oder vor dem Verlauf spielen eine Rolle. Das führt zu Stress, das führt zu Unsicherheit und das sind alles Gefühle, die man irgendwie nicht so gerne hat, die man vielleicht aus der Schule im Ansatz schon kennt, aber dann jetzt jedenfalls auch nicht in der Stärke. Denn ich habe mich nunmehr für den einen Beruf entschieden. Ich möchte Juristin werden. Und wenn ich das tue, dann weiß ich, von dieser Prüfung hängt einfach so wahnsinnig viel ab. Und es gibt natürlich und gab auch heute noch viele Ideen, wie man von diesem Druck ein bisschen runterkommen könnte. Und eine Idee ist eben diejenige zu sagen, lass uns doch eine Vorstufe dazu machen. Das heißt nicht, dass wir das Staatsexamen sofort abschaffen müssen, aber wir können doch sagen, dass wir auch vielleicht 60% des Weges hin zum Staatsexamen schon mal so eine Art universitären Vorabschluss machen. Wir haben ja ohnehin schon den universitären Schwerpunktbereich, der so eine Teilprüfung ist. Warum verbinden wir das vielleicht nicht sogar mit dem Bachelor? Und dann haben wir schon mal ein bisschen Stress von den Schultern genommen. Und so stehen wir heute da, dass geschätzt die Hälfte aller deutschen juristischen Fakultäten innerhalb weniger Jahre jetzt einen solchen juristischen Bachelor eingeführt hat. Ich überblicke nicht, wie es in allen auswärtigen juristischen Fakultäten aussieht. Ich kann Ihnen sagen, bei uns an der BSP in Berlin ist das so, dass der sehr, sehr eng verknüpft ist mit dem Schwerpunktbereich. Das bedeutet, man schreibt eine Reihe von Klausuren natürlich im Rahmen des Jurastudiums. Diese Klausuren damit hat man klassisch Scheine geholt, aber fürs Staatsexamen hatten die eigentlich keine Bedeutung, außer dass man sie irgendwie bestehen muss und man sich dann zum Staatsexamen anmelden muss. Auch für den Schwerpunktbereich hatten diese Abschlussklausuren nach dem 1., 2., 3., 4., 5. Semester eigentlich keine Bedeutung, denn der Schwerpunktbereich, das war eigentlich Schwerpunktseminararbeit und noch vielleicht 1, 2 Schwerpunktbereichsklausuren, die man da absolviert hat. Jetzt aber ist es so, dass der Bachelor besteht einerseits aus dem universitären Schwerpunktbereich, das bedeutet die Schwerpunktbereichsarbeit, Hausarbeit ist gleichzeitig auch die Bachelorarbeit. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Schwerpunktbereichsklausur, die zählt auch in den Bachelor rein, aber daneben zählen alle Klausuren, die ich im Laufe meines ganzen Studienlebens seit dem 1. Semester geschrieben habe, die zählen in die Bachelorarbeit rein. Und so ende ich dann mit etwas, was man aus anderen Fächern sehr, sehr gut kennt. Wir haben vielleicht in Summe, fantasiere ich jetzt mal, 15 Klausuren, die ich in so 5 Semestern schreibe, vielleicht sind es auch nur 4 und die zählen alle in eine gesamte Note rein und wenn das irgendwie manierlich ist und nicht ganz unterm Strich, dann habe ich den Bachelor auch bestanden, da habe ich den ersten juristischen Abschluss in der Tasche. So läuft das bei uns und ich denke, so läuft es bei vielen anderen auch. Was ist davon zu halten? Und vor allen Dingen auch, wenn Sie auf diesem Weg sind, wie viel Bedeutung sollten Sie dem beimessen? Wie wichtig sollte es Ihnen vielleicht sogar auch bei der Uniwahl sein, dass ein Bachelor auf dem Weg mit dabei ist? Und wo sollten Sie vielleicht auch schauen, dass Sie vielleicht doch noch überlegen, ob Sie den Schritt nach dem Bachelor weitergehen in Richtung des Staatsexamens? Zunächst einmal ein paar positive Aspekte, die mir aufgefallen sind. Ich glaube, ganz generell ist es lange Zeit so gewesen, dass wir an den juristischen Fakultäten nicht so besonders gut zugehört haben, nicht so besonders gut gehört haben auf Kritik, die gegen vielleicht das Studium in der jetzigen Form vorgebracht wurde oder wo man gesagt hat, ihr könnt euch da oder da verbessern. Es gibt natürlich immer sehr, sehr viele Kritikpunkte und die Kritikpunkte sind nicht immer ein No-Brainer, sondern da gibt es immer auch eine andere Perspektive und man muss das gut abwägen und dann gibt es einen politischen Prozess, der zu Änderungen im Prüfungsablauf führt und das ist nicht immer einfach und in der Regel kam nun leider halt bei solchen Änderungsvorschlägen wenig dabei raus in letzter Zeit. Der Bachelor ist eine Idee, die es relativ schnell geschafft hat und ich finde es zunächst einfach mal gut, dass es etwas ist, was auf Initiative der Studierenden gekommen ist und was offenbar als wichtig empfunden gefunden wurde und es hat sich jetzt etabliert. Und was ich auch gut finde, muss ich mal sagen, ist einfach, dass es eine zusätzliche Option geworden ist, dass gewissermaßen auch diejenigen, die für den Bachelor votiert haben, sich damit einverstanden erklärt haben, dass wir nicht jetzt in Bausch und Bogen das Staatsexamen gleich abschaffen müssen, sondern dass das einfach eine zusätzliche Option ist, die sich neben dem Staatsexamen bewähren kann, die im besten Fall, wenn man das aus der Bachelor-Sicht betrachtet, vielleicht sogar irgendwann wichtiger werden könnte als das Staatsexamen oder die aus der Sicht des Staatsexamensbefürworter dauerhaft nur so eine kleine Vorstufe wird, das wird sich weisen, da kann man mal 15 oder 15 Jahre warten und dann sieht man mal, wie sich das entwickelt hat. Zusätzliche Optionen sind grundsätzlich selten schlecht. Und natürlich aus der Warte der Studierenden, wir haben jetzt einen Zwischenschritt. Es ruht nicht mehr alle Verantwortung auf den 5, 7 oder 9 Klausuren, die ich am Ende der Studienzeit dann im Staatsexamen schreibe, sondern ich kann auch schon eine gewisse Zeit vorher sagen, ich habe einen Teil schon vorgezogen und habe ihn mit einem Abschluss abgeschlossen. Und das wiederum führt womöglich zu einer geringeren Last im Staatsexamen. Ich weiß, es hängt jetzt nicht mehr alles davon ab. Ich falle etwas weicher und im besten Fall motiviert oder führt es mich dazu, dass ich tatsächlich dann auch im Staatsexamen eine bessere Leistung hinlege, weil ich ein bisschen angst- und sorgenfreier bin. Es gibt manchmal den leichten Verriss dieses Bachelors, da kommt man eigentlich auch, wenn man das recherchiert, nicht drumherum. Vielleicht haben Sie sogar damals selbst erlebt und haben es in der Frankfurter Allgemeinen gelesen. Es gab einen großen Verriss dieses Bachelors, wie er genannt wurde, Loser Bachelor. Also der Abschluss für diejenigen, die das Staatsexamen nicht geschafft hat. Das wäre gewissermaßen das Gegenteil zu diesem Offensein und Zuhören der jungen Generationen. Gegen diese Loser-Betitelung gab es allerdings schon von der Form her und natürlich auch vom Inhalt her dann natürlich aber auch eine große Diskussion, auch wiederum viel Gegenwind. Insofern diese sehr, sehr kritische Perspektive auf den Bachelor hat sich nicht durchgesetzt. Es gibt aber kurioserweise mindestens eine Universität, die ich jetzt mal nicht namentlich dissen möchte, aber wo ich gesehen habe, wie die den Bachelor ankündigen, den juristischen Bachelor auf ihrer Seite. Sie sagen nämlich zum einen, das finde ich ein gutes Argument, es kann ja sein, dass jemand einen interdisziplinären Beruf anstrebt, so ein bisschen Jura dabei. In diesem Fall sagt also eine der ehrwürdigen juristischen Fakultäten Deutschland, um das sehr positiv gleich zu sagen, ihr könnt zum Beispiel Jura mischen mit Journalismus. Ja, wenn ihr später zum Beispiel in eine Zeitung rein wollt, aber so ein gewisses, gewisses juristisches Grundwissen haben wollt, dann ist vielleicht das Staatsexamen zu viel für euch, aber dann macht doch den juristischen Bachelor. Das ist ein Angebot, das für solche interdisziplinären Arbeitsplätze, die in der Zahl natürlich immer noch größer werden, absehbar in den nächsten Jahren, eine sehr, sehr gute Lösung ist. Was diese Uni, die das so sagt, allerdings auch macht, ist, dass sie sagt, ganz offen, die zweite Zielrichtung des Bachelors ist, diejenigen aufzufangen, die das Examen endgültig nicht bestanden haben. Also da wäre es nicht der Zwischenschritt hin zum Examen, sondern wo man weich fällt, vielleicht ist es auch nur eine Frage des Framings, sonst hört sich ein bisschen so an, als ob derjenige, der also aus dem Examen halt, warum auch immer, nicht erfolgreich hervorgeht, dass der dann im Nachhinein zumindest noch den Bachelor machen kann. Und das ist natürlich, es geht der Sache nach tatsächlich in diese Loser, fast schon Diffamierung, möchte ich sagen. Es ist aber auch gewissermaßen ein Geschmäckle, was dann dem Bachelor an der Stelle anhaftet. Ich erwähne es deswegen einfach, weil ich darauf aufmerksam geworden bin, weil ich aber natürlich auch damals diese Diskussion verfolgt habe und die Professorin, die diesen Begriff des Loser-Bachelors erstmals verwendet hat, die hat eben auch von manchen Rückendeckungen bekommen. Zumindest in der Weise, dass man gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass dieser Bachelor nicht zu einem Loser-Bachelor wird. Vielleicht eine Frage der Sichtweise. Aus meiner Sicht, wenn man das vorher absolviert, wo man noch nicht weiß, dass man das Examen, ob man das Examen später bestehen wird, ist es sicherlich eine gute Zwischenlösung. Es gibt ein paar Punkte, wo ich tatsächlich selbst überlege, ob das insgesamt mit diesen verschiedenen Optionen, auch wenn das grundsätzlich gut ist, so eine insgesamt kohärentes Angebot ist, das, was sie als juristische Fakultäten unseren Studierenden an der Stelle machen. Der erste Punkt ist derjenige, dass ich jedenfalls erlebe, meine Erfahrung geht schon auch in die Vorbachelorzeit zurück, dass ich mir einbilde, sage ich mal vorsichtig, dass der Druck im Studium zugenommen hat. Und das käme natürlich nicht von unverhofft. Ich selbst habe natürlich noch in der weit Vorbachelorzeit studiert und ich würde mal sagen, so mein Studium, das war jetzt, ich habe nicht alles sofort verstanden und Es war insofern jetzt wahrscheinlich auch kein Musterstudium. Es war aber jedenfalls ein sehr, sehr freies Studium. Ich fühlte mich sehr, sehr unbeschwert, bis ich scheinfrei war. Ich wusste, ich musste irgendwie Klausuren mitschreiben und bestehen, aber die Note war völlig egal. Ich will nicht sagen, dass ich das voll ausgenutzt habe, aber es hat Ballast von meinen Schultern genommen. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, auch mal rechts und links zu schauen, was gibt es eigentlich für Veranstaltungen in anderen Fakultäten, was vielleicht an den Grundlagenkursen Rechtsphilosophie oder Soziologie interessiert mich in besonderer Weise, wo ich mich vielleicht nicht so getraut hätte, einen Schwerpunkt drauf zu legen, wenn ich tatsächlich immer auf die Note der Hauptklausuren hätte schauen müssen. Und das, wie gesagt, was ich damals als sehr, sehr leicht und spannungsfrei im Studium empfunden habe, also aller Stress, den ich natürlich auch hatte, der war gewissermaßen auf das Jahr vor dem Examen verschoben, da habe ich ein bisschen den Eindruck, dass heute mit dem Bachelor die Studierenden auch sagen, klar, wenn das ein erster Abschluss ist, auf den wir rausarbeiten wollen, dann wollen wir da jedenfalls schon mal keine Punkte verschenken. Und dann ist der Stress natürlich da direkt ab dem ersten Semester. Dann wird dort um die Noten gefightet, nicht bei allen, so ich jedenfalls aus der Dozenten. Warte, versuche immer zu sagen, zu wichtig sind die Noten nicht, die ihr hier schreibt. Bleibt mal ruhig und schaut euch noch um. Das Studium ist auch dazu da, Dinge auszutesten. Aber ich kann sehr gut verstehen, wenn man sich von den schönen Worten eines Dozenten an der Stelle nicht beschwichtigen lassen möchte, weil man sagt, wer weiß, wozu ich diese Bachelor-Note am Ende noch gebrauchen möchte. Stichwort Bachelor-Note. Das ist so ein zweiter Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir da den Studierenden einen Gefallen getan haben. Wir haben das schon beim Schwerpunktbereich gesehen. Die Uniprüfungen, die eine Note bekommen, die sind innerhalb Deutschlands sehr, sehr schwer vergleichbar. Wir versuchen das zum Beispiel an der BSP einigermaßen dadurch aufzufangen, dass wir grundsätzlich immer anonymisiert korrigieren. Und ich könnte aus anderem Zusammenhang dann erfahren haben, was die Matrikelnummer meiner Studierenden ist. Aber ich interessiere mich überhaupt nicht dafür. Das heißt, ich weiß wirklich nicht und kann es auch aus der Anschrift nicht ableiten, wen ich da vor mir habe. Obwohl wir sehr, sehr kleine Gruppen sind von 20, 30, 40 Studierenden pro Jahrgang, die ich ansonsten natürlich zuordnen könnte, weil ich sie vom Namen her kenne. Aber das wird alles sehr, sehr anonym gemacht. Dafür bin ich sehr dankbar. Trotzdem muss man sagen, auch wenn ich mir einbilde, dass wir es deswegen als Law School gewissermaßen innerhalb einer Klasse einigermaßen neutral hinkriegen mit der Notenbewertung, ist es zugleich so, dass es schwer einsehbar ist für jede einzelne juristische Fakultät in Deutschland, mit welcher Strenge die anderen juristischen Fakultäten zensieren. Das bedeutet, wenn bei dem einen Bachelor ein 1,7 rauskommt und bei dem anderen nur ein 3,0 rauskommt als Durchschnittsnote, dann würde es schon mir als Dozent sehr schwer fallen, einzuschätzen, welcher dieser beiden Bachelorabschlüsse der bessere ist, wo die fähigere Kandidatin dahinter steht. Und wenn mir das schon so schwer fällt, ahne ich, dass es wahrscheinlich den Arbeitgebern ähnlich geht. Das ist ein bisschen spekulativ mit Blick auf den Bachelor. Erleben tut man das seit vielen Jahren bereits im Schwerpunktbereich. Dort haben wir eine Teilnote der juristischen Abschlussprüfung. Das ist nicht der Staatsteil der Note, sondern eben der Uni-Teil der Note. Und bei dieser Uni-Note hört man von Arbeitgebern Land auf, Land ab, dass das etwas ist, wo manche halt mit 15 Punkten ankommen und sich dann im Job so begrenzt bewähren und andere kommen mit 8 Punkten aus dem Gesellschaftsrecht raus und haben die super strenge Dozentin gehabt und entpuppen sich als diejenigen, die viel besser mit den Paragraphen umgehen können. Also diese mangelnde Vergleichbarkeit, die wir gerade in den universitären Teilen der Prüfungen haben, die haben wir nicht nur im Schwerpunktbereich, sondern jetzt auch im Bachelor. Das ist aus meiner Sicht etwas, wo ich dann dankbar sein kann, dass ich diesen Abschluss Bachelor habe, aber schon mit der Note kann ich nicht mehr so viel anfangen. Und das würde mich dann leiten. Ich mag das gar nicht so als große Kritik am Bachelor darstellen, aber wenn ich in Ihrer Situation wäre, wo ich mir sagen würde, naja, wenn der Bachelor außer dem Abschluss als solche nicht so viel Aussagekraft über mich hat, würde ich an Ihrer Stelle eigentlich immer hingehen, wenn es irgend möglich ist und den weiteren Schritt, selbst wenn er mich 2 Jahre kostet, noch machen und in das Staatsexamen, zumindest in das erste Staatsexamen hineingehen. Ich weiß auch da, es gibt wahnsinnig viel Kritik am Staatsexamen. Angeblich werden da die Noten gewürfelt. Ich mag das auch manchmal schon in meiner Fußnote in meinen Vorlesungen gesagt haben. Ich sage es an dieser Stelle nochmal. Ich halte das für statistisch nicht belastbar, diese Kritik. Ich glaube, wenn man 5, 6, 7 Examensklausuren geschrieben hat und wenn auch nur der Erstkorrektor ordentlich korrigiert, dann werde ich immer irgendwo mal Glück oder Pech haben. Es wird so sein, dass Fehler von mir übersehen werden. An anderer Stelle werden mir Fehler unterstellt, die tatsächlich keine sind. Statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende bei plus minus der wahren Note meiner echten Leistungsfähigkeit herauskomme, ist in den Staatsexamensklausuren sehr, sehr hoch. Mündliche Prüfung ist nochmal ein Ding, ja, da kann man auch wiederum viel Glück oder viel Pech haben. Trotzdem, insgesamt die Aussagekraft schätze ich jedenfalls des Staatsexamens als relativ hoch ein. Und wenn man schon die Chance hat, bis zum Bachelor gegangen zu sein und dann in Anführungszeichen nur noch ein, zwei Jahre drauflegen zu müssen, um dann auch eine Prüfung absolvieren zu können, die bundesweit vergleichbar und im Ausland hochgeachtet ist, dann würde ich tatsächlich sagen, ich möchte den Bachelor überhaupt gar nicht verreißen, aber ich würde jeder und jedem von Ihnen, die Freude an Paragraphen gefunden haben, dringend raten, auch noch den Schritt weiter, zumindest bis zum ersten Staatsexamen zu gehen. Gilt natürlich insbesondere, wenn Sie nicht ausschließen können, dass Sie später einen solchen Beruf ergreifen möchten, der im Moment noch an vielleicht sogar den beiden Staatsexamina hängt. Also wenn Sie in Deutschland Rechtsanwältin oder Richterin oder Staatsanwältin werden wollen, häufig auch, wenn Sie in eine Behörde, in die Verwaltung reingehen wollen, dann brauchen Sie mindestens das erste, regelmäßig auch das zweite juristische Staatsexamen. Und das können Sie wiederum kritisieren, es ist aber im Moment so und man könnte wiederum hoffen, dass das in 10 Jahren anders ist und es dann beim Bachelor bewenden lassen. Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, so meine Zeit vor dem Examen, das Jahr vom Examen war eine sehr stressige und sehr arbeitsintensive Zeit. Ja, es war allerdings auch die Zeit, in der ich am meisten verstanden habe. Viel von dem, was ich vorher verstanden habe, war nur Bahnhof und erst die Examensvorbereitung, vielleicht ist das keine schöne Aussage über mich, aber hat mich in eine Situation versetzt, wo ich mich dann wirklich mal angestrengt habe. Und da hat es dann irgendwie auch begonnen, Spaß zu machen. Leider mir erst da, Ihnen hoffentlich, wo auch immer Sie studieren, schon vorher. Unterm Strich hören Sie also raus, von meiner Perspektive heraus, ein bisschen ambivalentes Bild über den Bachelor. Ich finde es unterm Strich, glaube ich, gut, dass man ihn eingeführt hat. Einfach, wer nicht wagt, der nichts gewinnt. Und zugleich sind wir im Moment jedenfalls noch an einem Punkt, wo ich sagen würde, wer irgendwie noch die Kraft hat, weiterzugehen zum Examen, der sollte keine Angst haben vor dem Staatsexamen. Das ist natürlich auch etwas, da sollten wir nicht versuchen, das Ganze schlecht zu reden, sondern es ist eine anspruchsvolle Prüfung. Aber wer sich seriös vorbereitet, wer viele Examensklausuren probeschreibt unter echten Bedingungen, sich dabei nicht selbst betrügt, für den ist das auch kein Würfelspiel. Für den ist das auch keine große Blackbox, sodass ich da in der Klausur säße und nicht wüsste, was hinten dabei rauskommen kann. So habe ich es jedenfalls nicht erlebt, sondern ich habe so erlebt, dass das sehr berechenbar ist, was da hinten rauskommt, dass man mit schlechten Noten in den ersten Testklausuren startet und sich dann immer weiter hochschreibt und irgendwann ist man dann da, wo man sagt, ach komm, ich lasse es gut sein, jetzt gehe ich in das Examen rein. Wie denken Sie über den juristischen Bachelor? Jetzt gehe ich mal los und schaue mir mal an, was Sie in den Chat reingeschrieben haben. Ich freue mich ja, dass Sie viele Sachen reingeschrieben haben und ich arbeite mich jetzt von vorne bis hinten durch. Die erste Frage lautet, sind denn Bachelor und Master LLW und LLM in Kombination genauso viel wert wie das erste Staatsexamen? Das ist so eine Frage, da möchte ich nochmal dazu sagen, ich kann nur für mich selbst sprechen. Ich bin jetzt so nicht direkt Arbeitgeber, war früher mal anwaltlich tätig und war dann in einer geberähnlichen Rolle, habe aber auch jetzt da nicht große Leute angestellt. Das bedeutet, ich kann insofern auch nur meine eigene Meinung gepaart mit dem berichten, was ich von anderen höre. Und ich meine jedenfalls für den deutschen Rechtsmarkt deutlich sagen zu können, dass schon das erste Examen, auch nur das erste, mehr wert sei als Bachelor und Master of Laws. Klar, wer zum Beispiel in einer Kanzlei ist, die sehr stark mit dem Ausland zusammenarbeitet und dann über den LLM demonstrieren kann, dass er schon in einer anderen Jurisdiktion unterwegs war, dort irgendwie Netzwerke geknüpft hat und dort auch die Sprache gelernt hat. Das ist etwas, was das deutsche Staatsexamen nicht dokumentieren kann. Das wäre so ein Fall, wo ich das verstehen könnte, dass man den LLM dann vielleicht auch ein bisschen höher einschätzt. Er ist eben nur mit Blick auf die Qualifikation, mal abgesehen von dem Ob, also auf die Frage, wie gut ist da jemand, hat sich da jemand bewährt an einer Uni, aus meiner Sicht sehr, sehr wenig aussagekräftig. Deswegen glaube ich, insbesondere dann, wenn jemand die Auswahl zwischen mehreren BewerberInnen hat, dass dann wahrscheinlich das Staatsexamen die viel bessere und viel härtere Währung ist. Ich habe Leute erlebt, die das gemacht haben, die aus der deutschen Jurisdiktion kommend, vielleicht in Deutschland Bachelor gemacht haben, dann aber im Ausland einen Master gemacht haben oder gleich beide Abschlüsse im Ausland gemacht haben und dann auf den deutschen Arbeitsmarkt gedrängt sind und versucht haben, hier Anschluss zu finden. Und die haben jedenfalls, soweit ich das erlebt habe, sich sehr, sehr schwer getan. Es ist einfach nicht der Standard. Und da kann man Glück haben, wenn man unkonventionell ist, dass man an einer unkonventionellen Stelle andocken möchte, dann sollte man das auch nicht von vornherein ausschließen. Aber sagen wir mal, der Standardfall ist es nicht und damit ist es auch jedenfalls riskant, auf das deutsche Staatsexamen zu verzichten. Ich rate das eigentlich Studierenden nur dann, wenn sie von vornherein wissen, dass sie langfristig im Ausland sein werden. Also wenn sie heute schon wissen, ich studiere jetzt hier noch 3-4 Jahre, aber die Zukunft meines Lebens liegt in Paraguay oder liegt in Kanada oder liegt in Indien, ja, dann ist die Frage, warum man so ein krasses Examen im deutschen Recht machen sollte. Dann würde ich auch eher zum Bachelor und Master in irgendwelchen, vielleicht sogar auch ausländischen Jurisdiktionen raten. Die zweite Frage. Ich bin Polizeibeamter und werde in einigen Jahren in Pension gehen. Da ich davon ausgehe, dass ich weiter arbeiten muss, um der Altersarmut zu entgehen, versuche ich mich weiter zu qualifizieren. Herzlich willkommen in diesem unkonventionellen Format. Ich lese da eine kleine Frage raus, sage Ihnen aber, dass ich also tatsächlich an der Uni auch schon Polizeibeamte erlebt haben, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar vor der Pension sind. Ich habe aber sogar auch nicht nur Polizeibeamte als Jurastudierende erlebt, sondern sogar auch Leute, die andere, ich sage mal, behördliche Qualifikationen hatten. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass sogar damals, als ich Studierender war, hatten wir diejenigen, die da irgendwie vorher eine Rechtspflegeausbildung gemacht hatten oder vorher irgendwo in der Verwaltung gearbeitet hatten. Das waren in der Regel diejenigen, die besser waren, weil die irgendwie wussten, wie es läuft. Also machen Sie weiter. Klingt für mich sehr gut. Wenn von Ihnen noch eine Frage kommen sollte, dann schießen Sie die nochmal hinterher. Der nächste Kommentar. Können Sie mir sagen, ob man mit Prüfungsleistung in Bayern, wo meines Wissens kein Bachelor möglich ist, also Ihres Wissens, woanders für die Erlangung des Bachelors anrechnen kann? Anrechnen ist immer eine sehr, sehr individuelle Frage. Die wird jede Hochschule für sich beantworten. Ich würde sagen, so gemeinsam, kleinster gemeinsamer Nenner ist, wenn eine ernstzunehmende Abschlussklausur an ihrer Ausgangsuni zum Beispiel in Bayern geschrieben wurde und das mit einem Schein oder sonst in der Prüfungsübersicht dokumentiert ist, dann würde man ihnen das, jedenfalls bei uns an der BSP Law School und ich denke auch an anderen Universitäten, wohl anrechnen. Es muss halt irgendwie der Sache nach vergleichbar sein. Etwas anderes habe ich, sage ich mal vorsichtig, nicht erlebt. Aber Sie sollten nachfragen beim Prüfungsamt der Zielhochschule, wo Sie den Bachelor dann tatsächlich machen wollen. Und ob tatsächlich in keiner bayerischen Uni der Bachelor eingeführt ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ich muss sogar sagen, ich weiß es. Ich habe seinerzeit auf einer Lehrstuhlvertretung in Würzburg, habe ich Studierende sogar selbst geprüft, die den Bachelor haben wollten. Also auch das sollten Sie nochmal überprüfen. Vielleicht, ich will Sie nicht in Bayern halten, aber womöglich ist es ja auch nochmal eine andere Alternative. Jetzt kommt eine Frage, relativ kurz, wie ist das mit dem Hauptschulabschluss mit 1,67? Das heißt, dass Sie erfolgreich die Hauptschule absolviert haben. An der Eingangstür zum Jurastudium, soweit ich das weiß, steht allerdings immer das Abitur. Ich meine, auch auf Fachhochschulreife müssten Sie was draufsetzen. Müsste man in das jeweilige Prüfungsrecht des oder Studienzulassungsrecht des Bundeslandes reinschauen. Ich will Ihnen nicht den Optimismus nehmen, aber müssten Sie mal googeln. Oder die KI fragen. Ich weiß es nicht auswendig, was da der Eintritt ist. Ich kann allerdings sagen, so aus meiner Erfahrung, ich kann mich nicht aktiv an jemanden erinnern, der kein Abitur gehabt hätte. Ja, und wenn das so sein sollte, dann steht das in Gesetzen drin, da kann man nicht drum herum. Wobei Sie mal schauen könnten, ob Sie noch bis dahin aufsatteln können. Sollte Ihnen das nicht gelingen, kann ich Ihnen sagen, es gibt auch eine Reihe von juristischen Berufen, wo man kein Jurastudium braucht. Rechtspflege habe ich jetzt etwa gerade genannt, aber es gibt auch in Behörden viele Berufe, die mit Paragraphen zu tun haben, wenn einem Jura Spaß macht und wo man nicht das Abitur als Abschluss braucht oder kein Jurastudium braucht. Wie es dann mit dem Schulabschluss aussieht, wenn man eine entsprechende Ausbildung macht, auch das entzieht sich meiner Kenntnis, müssten Sie tatsächlich selbst mal nachschauen. Wie sieht's aus, fragt einer von Ihnen oder eine von Ihnen mit einer verdeckten Zweitkorrektur beim Staatsexamen. Ich glaube, das wäre gut. Wir müssen uns nichts vormachen. Die Zweitkorrektur ist nur im Zufall eine ernsthafte Korrektur. Ich kenne niemanden und denke, es wird deswegen insgesamt nur wenige geben, die die Zweitkorrektur machen, ohne die Erstkorrektur angeschaut zu haben. Im Gegenteil, ich habe sogar seinerzeit als Prüfer in Bayern mal beim Prüfungsamt nachgefragt und dort hieß es, Quatsch, kannst dir doch nicht die Arbeit machen, da jetzt alles nochmal von Adam und Eva aufzuarbeiten, sondern du schaust halt einfach drüber, schaust halt, ob da irgendwie ein bisschen was völlig aus dem Ruder gelaufen ist und dann machst du deinen Haken dran. Ja, das war damals die Aussage. Ich kann auch da nicht für alle Bundesländer sprechen, aber auf die Zweitkorrektur würde ich nicht viel geben. Ich habe selbst auch im Studium und damals noch in der Hausarbeit in NRW so erlebt, das waren Leute, die hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung, von dem Rechtsgebiet, das man da in der Hausarbeit behandelt hatte, da irgendwie tiefstes Gesellschaftsrecht und dann kommt da ein Örechter und Strafrechtler, der soll noch Zweit- oder Drittkorrektur machen. Das ist absurd, ja, darauf soll man sich nichts einbilden. Deswegen habe ich auch eben gesagt, ich halte das Staatsexamen zwar wegen der statistischen Mittelung, halte ich das für belastbar, allerdings auch dann wirklich nur mit Blick auf die Erstkorrektur. Es mag Zweitkorrektoren geben, die da sehr genau hinschauen, ich halte das aber, na, und vielleicht auch bei dem Oberflächenhinschauen wird man vielleicht hier und da was finden, aber eine gleichermaßen gründliche Korrektur findet im Moment nicht statt und man muss auch sagen, wenn sie stattfinden sollte, was aus meiner Sicht nicht schlecht wäre, müsste man mal empirisch untersuchen, ob das dann zu einer großen Abweichung führt, aber es ist eine Ressourcenfrage. Es ist jetzt ein pragmatisches Argument, kein schönes, aber die Prüfungsämter müssen jetzt schon bei denjenigen, die da prüfen und korrigieren, betteln, dass die das sorgfältig machen. Ich glaube, das tun sie schon, aber betteln, dass sie sich überhaupt als Prüfer bereit erklären, sich da 2x60 Klausuren auf den Schreibtisch legen zu lassen in den schönsten Semesterferien. Natürlich, ich weiß nicht, ob man dafür Geld verdient. Ich glaube, man bekommt eine Aufwandsentschädigung, aber es ist schon, man braucht so ein bisschen an so eine soziale Ader, sich dafür wirklich auch Zeit zu nehmen. Ich glaube, die meisten machen das, aber nochmal doppelt so viele Leute für eine ernsthafte Korrektur überreden zu müssen, ist ein bisschen, würde ich sagen, illusorisch. Dürfte aber gut sein. Also meine Hoffnung wäre, ich mache mir da keine Illusion. Ich denke, es wird so bleiben an der Stelle, wie es ist. Aber meine These wäre, wie gesagt, dass selbst wenn ich in einer Klausur mal Pech habe, ich in einer anderen Glück haben werde. Was halten Sie von der Idee, den Bachelor im Studium zu nutzen, um dann statt eines Auslandssemesters ein LLM im Ausland zu machen und dann erst das erste Staatsexamen zu schreiben? Also ich würde das Staatsexamen eigentlich möglichst früh machen, aus zwei Überlegungen. Erstens, wenn man einmal Schuldrecht und Sachenrecht gehört hat, ja, dann ist es noch frisch und dann würde ich eigentlich idealerweise sogar den Unischwerpunkt noch hinter den Staatsteil schieben, um einfach diesen deutsche Kernjura wegzuhaben. Und das, wenn ich jetzt zwischendurch noch ins Ausland gehe, oder ja, Bachelor, jetzt muss ich die Frage nochmal lesen, glaube ich. Ja, LLM im Ausland zu machen, dann kann ich eigentlich in Deutschland wieder ganz von vorne anfangen. Das scheint mir also ein völliges Aufbrechen des Studiums zu sein. Das würde ich niemals machen. Zweiter Grund ist, so ein allgemeiner Grundsatz für mich jedenfalls lautet, erst die Pflicht und dann die Kür. Und das deutsche Staatsexamen ist die Pflicht und eine LLM habe ich jedenfalls als Kür und pure Freude und Ausland und mit Menschen einfach nur eine schöne Zeit haben erlebt. Und das würde ich jedem anderen auch gönnen wollen. Und ich meine, wer dann noch beide Staatsexamina vor sich hat, der wird womöglich den LLM eher nur so mit Handbremse absolvieren. Muss nicht jedem so gehen, aber würde mich jedenfalls klar dazu leiten, das Studium nicht zu unterbrechen, sondern erst die Pflicht durchzuziehen. Sogar nicht nur den LLM, sondern auch den Schwerpunktbereich hinter die Staatsexamensklausur zu schieben. Nächste Frage. Ist das Staatsexamen tatsächlich im Ausland hoch angesehen? Ich habe das Gefühl, dass es schwieriger ist, im Ausland zu arbeiten mit einem Staatsexamen als einem universellen Bachelor. Ich habe keine empirische Erhebung gemacht. Was ich gesehen habe, ist, wie in Amerika, in den USA, die einen relativ, wo relativ viele deutsche Juristen hingehen, das heißt, die haben einen relativ routinierten Umgang mit deutschen Juristinnen und Juristen, dass die dort schon jemanden, der in Deutschland mit 4-5 Punkten durchs Examen geht, sogar an einigen Ivy League Universities mit Handkuss nehmen. Also wenn sie da gewissermaßen mit 6 Punkten aus dem deutschen Staatsexamen herausgehen, so ein Fall, den ich gehört habe, der ist trotzdem ohne Probleme in LLM an der Cornell University gekommen. Ja, Cornell ist jetzt vielleicht nicht High-End innerhalb der Ivy League, aber es ist eine absolut super amerikanische Hochschule. Und das ist jetzt nur eins von mehreren Beispielen, die ich jetzt auch noch ergänzen könnte, wo man sagen kann, also man braucht keine 18 Punkte und man braucht auch keine 9 Punkte im deutschen Staatsexamen, um im Ausland Leute zu beeindrucken. Den einzigen, den sie nicht beeindrucken, ist, der sich nicht die Mühe macht, sich anzuschauen, wie das mit dem deutschen Examen so ist, obwohl sie hinschreiben, top so und so viel Prozent. Ja, wenn Sie schon wissen, wo Sie hinwollen, fragen Sie halt einfach nach, ja, wie das angesehen ist. Aber ich könnte wieder für mich sagen, wo weiß man schon mit Anfang 20, wo man mit Ende 20 oder Anfang 30 arbeiten möchte? Ja, bei vielen ist das halt noch sehr, sehr unklar. Da weiß man nicht, worauf man sich stützen soll. Und dann würde ich im Zweifel eher auf die härteste Währung gehen. Das ist meine Sicht. Fragen Sie andere, die im Ausland gegangen sind, vielleicht in den ausländischen Ländern, wo Sie auch sich überlegen können, unterwegs zu sein, welche Erfahrungen Sie da mit deutschen Abschlüssen gemacht haben. Womöglich ist es ganz anders, aber ich habe eigentlich nichts gehört, was von dem Bild abweicht, was ich Ihnen gerade dargestellt habe. Ist es aus Ihrer Sicht heute nach wie vor dringend empfehlenswert, das zweite Examen zu absolvieren, selbst wenn man einen klassischen juristischen Beruf später nicht anstrebt? Ich würde sogar noch eine Schippe drauflegen. Mir hat jedenfalls das Rechtsreferendariat überhaupt keine Freude gemacht, obwohl oder gerade weil es in Bayern war. Es soll angeblich inzwischen besser geworden sein, aber es war ein Grauen, die mit Abstand schlimmste Zeit meines Lebens. Ja, soll man sich das zumuten? Also das waren diese 2 Jahre, waren für mich viel schlimmer als die Klausuren. Ja, Klausuren aus meiner Sicht kann man absitzen. Ja, ist man gut oder nicht so gut, egal. Ich würde mir keine Chance verbauen wollen. Es gibt sogar in meinem Beruf, ja, Hochschullehrer, gibt es Leute, die haben kein zweites Staatsexamen und sind sehr erfolgreich. Man müsste sich sehr sicher sein, dass man auch dauerhaft in einen Beruf will, wo man das nicht möchte. Dann lässt man es halt weg. Aber wenn man dann irgendwie mit Ende 30 erkennt, dass man doch einen der klassischen Berufen möchte, dann wird es sehr schwer sein, auch von dem, was man sich gerade aufgebaut hat, nochmal in die Schulbank, ins Referendariat zurückzugehen. Und 2 Jahre sind nicht die Welt, man lernt da schon auch was. Also ich würde sagen, es ist nicht so, die Entscheidung pro zweites Examen ist nicht so ein Selbstläufer wie die fürs erste Examen. Dies wäre auch eine nicht gleichermaßen dringliche Empfehlung von mir, aber lassen Sie es auch nicht aus purer Bequemlichkeit sein. Nächste Frage, reicht ein Abi mit 2,6er-Schnitt? Wahrscheinlich nicht überall, aber wahrscheinlich an mehr Unis, als Sie denken. Also selbst in München habe ich lange gearbeitet und habe es dort erlebt. Da muss dann manchmal, abhängig davon, wie in dem konkreten Jahr der Zulauf ist, muss irgendwo eine Grenze gezogen werden. Und das wird halt bei irgendeinem NC gezogen. Und der mag dann auch mal bei 2,1 oder sowas sein. Aber versuchen sollte man es immer. Sie müssen vielleicht nur ein paar mehr Bewerbungen in die Welt senden. Es gibt definitiv mehr als nur 5 juristische Fakultäten, wo Sie mit 2,6 locker reinkommen. Und um es auch klar zu sagen, sind da kein Studierender zweiter Klasse. Ich kenne exzellente Juristinnen und Juristen, die sogar in den Examina wirklich weit irgendwie Top 3% abgeschnitten haben, die in Anführungszeichen nur ein Zweierabitur hatten. Es gibt einfach viele Gründe, weswegen man vielleicht auch einfach keine Lust hat, so nett zu sein zu den Lehrern in der Schule oder das zu tun, was sie wollen, oder einfach, vielleicht war man auch zu ehrlich und ist dann von denen gedisst worden. Also da würde ich mir keinen Kopf machen, sondern halt einfach schauen. Es gibt auch Übersichten dafür, ich meine bei lto.de, wie so der übliche Schnitt ist an den verschiedenen Hochschulen, da finden Sie auf jeden Fall was. Wie schätzen Sie die Zukunftsträchtigkeit des Jurastudiums, ob der derzeitigen Krisen und vor allem auch KI ein? Da möchte ich nicht zu viel dazu sagen. Das ist eine Frage, die wir auch an der BSP immer wieder diskutieren und wo sich meine Meinung ein bisschen geändert hat. Ich sage es mal ganz kurz, was auch immer das bei mir heißt. Ich habe früher immer gesagt, der Zulauf zum Studium wird geringer und die Jobs werden immer nur mehr. Also es ist eine absolut sichere Sache. Inzwischen würde ich davon nicht ganz Abstand nehmen, würde aber etwas revidieren. Ich würde erstens sagen, es ist eine gewisse Unsicherheit dabei. Wir wissen nicht, was die KI in 5 Jahren kann. Wir können es nur irgendwie ahnen. Vor allen Dingen aber, es sind mehr Marktmechanismen drin in der Rechtspflege. Und das bedeutet, was in Zukunft schlechter funktionieren wird, sich einfach ein Kanzleischild raushängen und warten, bis die Mandanten kommen. Oder in Papas oder Mamas Kanzlei einsteigen und denken, das geht so noch 30 Jahre gut, wie es die letzten 30 Jahre gelaufen ist. Dieses sehr bequeme Ansatz nach dem Motto, ich habe mir den Staatsexaminer auch die Eintrittskarte für eine immer prall gefüllte Brieftasche in der Hand, das wird in Zukunft kaum mehr funktionieren. Das bedeutet, man muss schon Freude an der Sache haben, man muss auch schon für beruflichen Erfolg arbeiten. Dann aber, wenn man diese Freude hat, meine ich, sollte man es nach wie vor tun. Das Thema ist aber so wichtig, dass ich das in einem der nächsten Lifehacks auch nochmal separat aufschlagen und aufnehmen werde. Nächste Frage. Jetzt fragen Sie ja, wie wild. Freut mich aber. Das Thema ist natürlich wichtig. Da würde jemand nach seinem BWL-Bachelor noch mit Jura anfangen. Dann sind Sie 22. Ist das ungewöhnlich spät? Sie wollen speziell ins Wirtschaftsrecht? Nein, ist nicht spät. Es gibt natürlich die Stromlinienförmigen, die mit 26 schon auf der Richterbank auftauchen. Aber ganz, ganz viele gönnen sich hier und da ein Päuschen. Und diese Päuschen sind, kann sein, dass sie Kinder bekommen, kann sein, dass sie im Vorher schon was anderes gemacht haben und damit einen weiteren Horizont haben. Es kann sein, dass sie mal eine Sinnkrise haben. Es kann sein, dass sie mal eine Jurakrise haben. Es kann sein, dass sie mal irgendwie in einem Job ausprobieren und nach 3 Jahren sagen, nein, das ist nun wirklich nichts für Sie. Vergessen Sie es, ja. Sie werden in den 2 Jahren was Wichtiges gelernt haben, das nehmen Sie mit, das ist überhaupt kein Problem. Selbst wenn Sie jetzt gesagt hätten, Sie sind 27, würde ich immer noch sagen, studieren Sie Jura, das kann, wenn Sie Spaß daran haben, dann wird Sie das auch Ihr Leben lang erfüllen. Gibt es einen Standardmaster, den man nach dem Bachelor empfehlen kann? Also der deutsche Jura-Bachelor ist noch zu jung, als dass sich da was herausgebildet hätte. Ich würde allerdings immer, wenn Sie sagen, Sie wollen nicht das deutsche Staatsexamen machen, sondern Sie wollen es bei einem deutschen Jura-Bachelor belassen, dann würde ich ins Ausland gehen. Also das scheint mir immer irgendwie die Perspektive mehr zu weiten, als dann an irgendeinem schnell aus dem Boden gestampften und im Zweifel nur zum Geldverdienen aufgesetzten Masterprogramm einer deutschen Jurafakultät teilzunehmen. Ich will das nicht schlecht reden, aber ich meine, da ist das Ausland interessanter. Was sind Ihre Gedanken zu der kürzlich erschienenen Statistik auf LTO, nach der zum Beispiel 2 Punkte die am häufigsten vergebene Note waren? Ich kenne diese Statistik nicht. Ich kenne die Durchschnittsnoten, die üblicherweise im Examen irgendwo, ich denke, bei 5,6 oder sowas liegen. Das ist auch eine häufige äußerte Kritik, ja, dass überhaupt nur 10% auf dem Schnitt oberhalb von 9 Punkten kommen und mit 16 Punkten kommst du schon in die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder sowas. Fand ich, ich weiß, das klingt irgendwie harsch. Für mich ist das kein interessanter Schauplatz, ja. Ich denke, die Arbeitgeber dieser Welt, oder das ist auch meine Erfahrung, die können das schon verstehen, dass Jura halt so ein besonderes Notensystem hat. Das heißt nicht, wenn ich es heute anzulegen hätte, das Notensystem, dass ich es dann so machen würde, dann würde ich vielleicht auch nicht nach oben so viel Notenstufen lassen, die niemals vergeben werden. Aber ich sag's mal so schroff, es scheint mir wichtigere Dinge zu geben, weil ich glaube, das gelingt denjenigen, an die sich die Noten adressieren, das zu dekodieren. Die wissen, dass auch jemand, der 6 Punkte im Examen holt, dass eine ausgezeichnete Juristin ist. Natürlich gibt's auch diejenigen, die durchfallen. Meine Erfahrung ist auch da, die sind vom System nicht ganz falsch eingeschätzt worden, sondern die sind nie mit Jura warm geworden. Das kann sein, dass sie gewissermaßen schon 100-mal gewarnt wurden, Jura ist nicht das Richtige für dich. Und da würde ich mich aber auch an die eigene Nase fassen und würde sagen, regelmäßig wird der Fehler bei den juristischen Fakultäten zu suchen sein, die da jemanden durch das ganze Studium fortgeschleppt haben, ohne je die Frage zu stellen, mit welchen Fähigkeiten solltest du dich eigentlich leicht tun, damit du auch in Jura erfolgreich sein kannst. Also kein direkter Kommentar zu diesen 2 Punkte, häufigste Note, sondern ich würde da eher auf den Schnitt schauen und die Notenverteilung und ja, sehe darin nicht das größte Problem. Kann man mit einem Bachelor auch im Ausland irgendeine Tätigkeiten ausüben? Ja, ganz bestimmt. Wahrscheinlich im Ausland überall leichter als bei uns. Ich weiß allerdings nicht, ob man, also ich glaube eher nicht, dass man irgendwo in Europa mit einem Bachelor schon zur Anwaltschaft zugelassen werden kann. Da wird es immer, ähnlich wie das Referendariat, noch so eine Zwischenphase geben. Andere Berufstätigkeiten aber schon, ja, also zum Beispiel im Unternehmen arbeiten, das geht im Ausland, aber auch sogar bei uns, ja, wenn Sie irgendwie beim DAX-Unternehmen anfangen, dort in der Rechtsabteilung oder Compliance machen wollen, das geht schon. Sie haben nur das Risiko, wenn die wirtschaftlichen Zeiten schlechter sind, scheint es mir so zu sein, dass diejenigen mit dem schnellsten Abschluss am ehesten auf der Abschlussliste stehen. Und das wäre für mich ein weiteres Argument dafür, es nicht beim Bachelor zu belassen. Ich halte den Bachelor auch irgendwo für einen Ansporn bei Studierenden, auch im Studium bereits Vollgas bei den Klausuren zu geben, da jede Klausur in den Bachelor zählt. Ja, natürlich, klar, das ist, ich wollte das eben gesagt haben, ich habe es nur anders geframed. Das ist ein Ansporn, Vollgas zu geben. Nicht jeder wird sich davon treiben lassen, aber es ist eben auch Stress. Und ich kann nur für mich sagen, ich bin dankbar, dass ich diesen Stress nicht hatte, dass ich auch eine Reihe von Scheinen mit 5 und 8 und vielleicht auch mal 4 Punkten, ich weiß es nicht mehr, ich habe es verdrängt, sammeln durfte, die mir nachher gewissermaßen nicht irgendeinen Schnitt vermiest haben. Es hat sich glücklicherweise nach dem Examen nie wieder jemand für meine Studienscheine interessiert. Und das, darum sollten Sie mich beneiden, würde ich fast schon sagen. Ja, das tut mir so ein bisschen leid, wenn ich da Sie sehe, dass Sie heute schon so ackern müssen. Denn das verstellt, glaube ich, den Blick für manche neugierige Frage. Und man ist dann von vornherein schon in seinem Prüf- und Lernmodus drin. An der FU ist es nur der Schwerpunkt, also Studienabschluss, Arbeiten, Schwerpunkt, Abschlussklausur. Offenbar interessant, wenn ich das richtig verstehe, FU Berlin, ja, dass man dort nicht alle bisherigen Klausuren mit reinnimmt in die Bachelornote, sondern tatsächlich der Schwerpunkt ist der Bachelor. Fände ich eigentlich sogar ein sehr überlebenswertes Modell. Stichwort Entlastung der ersten Semester. Setzt sich die Bachelornote von Uni zu Uni unterschiedlich zusammen? Kann man überhaupt sagen, dass der Bachelor auf dem Markt vergleichbar ist? Das wollte ich gesagt haben. Ich denke, nein. Dann müsste man es irgendwie standardisieren, aber diesen Standard sehe ich nicht. Da müssen wir uns erstmal darüber unterhalten, wer bei einer Schuldrecht- oder Sachenrechtsklausur durchfallen soll oder wer wie viele Punkte erhalten soll. Das ist also natürlich bei den Leuten irgendwie in so einer Art vereinheitlichem Gefühl drin, aber niemals so standardisiert wie das Staatsexamen. Eine weitere Polizeibeamtin, freut mich, dass Sie auftauchen. Also wenn ich Sie als Publikum wieder haben will, muss ich offenbar auf die Abendzeit gehen. Schauen wir mal. Dazu haben Sie sich übrigens noch nicht geäußert. Ich nähere mich langsam dem Ende der Kommentare. Das bedeutet, wenn Sie zu der Zeit des Lifehacks noch eine Rückmeldung haben, dürfen Sie das gerne auch jetzt noch in den Live-Chat reinschreiben. Zunächst aber zu den beiden letzten Kommentaren, die ich da sehe. Ist der Weg in eine akademische Laufbahn realistisch und anstrebbar oder sind Umweltfaktoren weitaus entscheidender? Wenn Sie Lust drauf haben, auf Professorentätigkeit oder was ähnliches, sollten Sie das auf jeden Fall machen. Es gibt Flaschenhälse, will ich gar nicht verhehlen, durch die man irgendwie durchkommen muss. Sie nennen es vielleicht Umweltfaktoren. Ich würde mal sagen, Sie brauchen nicht die beste Examensnote aller Zeiten, aber Sie sollten vielleicht auch nicht nur knapp bestanden haben. Ja? Das erste Examen ist für eine professorale Laufbahn wichtiger als das zweite, weil das erste eben das wissenschaftliche Examen ist. Was kann man noch sagen? Netzwerke sind super wichtig. Das ist zum Beispiel etwas, mit dem ich so überhaupt gar nicht wuchern kann, weil es mich einfach nicht interessiert. So bin ich nicht. Was ist noch wichtig? Lehre sollte wichtig sein, ist aber leider nicht so wichtig. Hoffentlich verändert sich das irgendwann mal. Ja, also Sie hören schon raus. Umweltfaktoren gibt's schon sehr viele, aber wenn Sie Freude haben am akademischen Schreiben, an kreativem Arbeiten, an Unabhängigkeit auch, wie Sie sie wahrscheinlich selbst in der Anwaltschaft nie erleben werden, dann überlegen Sie sich das. Übernehmen Sie vielleicht schon direkt nach Ihrem Examen mal eine kleine Erstsemester-AG fürs BGB-AT und überlegen, ob es Ihnen das passt, so mit einer kleinen Gruppe mal einen Unterricht zu leiten und so weiter. Das ist, also ich wäre auch eigentlich nochmal eine eigene Lifehack wert, erlebe meinen Beruf jeden Tag als höchst unterhaltsam, kreativ, macht mir Freude und würde ich jederzeit wieder so wählen. Und da sollte man sich eben, finde ich, auch nicht von Flaschenhälsen davon ablenken lassen. Letztlich in jedem Beruf weiß man nie so ganz genau, ob man zu den 80% Glücklichen gehören wird oder ob man zu den 20% gehören wird, die sich irgendwie in diesem Beruf nicht leicht tun. Da muss man nach den eigenen Gusto gehen und nach der eigenen Vorliebe, und wenn Sie da eine klare Präferenz haben, sollten Sie zumindest mal die ganz ernsthaft austesten und diesen Weg probieren. Wie wichtig ist der Ruf, die Größe der Universität für den Berufseinstieg? Achten die Arbeitgeber auf den Namen der Uni? Wie würden Sie das einschätzen? Ich glaube, da wird viel drüber geschrieben. Zum Beispiel dieses Standardvorurteil, ja, bayerisches Examen ist viel härter. Ich halte das für nicht wirklich wichtig. Ich glaube, die Punktzahl ist am Ende entscheidend, ob sie aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus Baden-Württemberg kommt. Da kann man noch ein bisschen rauf und runter unken, dass irgendwie, woher die Leute meinen, sie hätten das schwere Examen gehabt. Und das gilt nicht nur für Bundesländer, sondern in gleicher Weise für die Universitäten. Aber die Universitäten sind ja auch eigentlich wieder nicht wichtig, denn wer in Freiburg studiert, der macht eben kein Freiburger Staatsexamen, sondern das baden-württembergische Staatsexamen. Ja, also am Ende kommt es da auf die Länder an und ich kann mir kaum einen Arbeitgeber vorstellen, habe es auch selbst nie gehört, der da sagt, also ich nehme nur Absolventen der Uni Köln oder für mich müssen die Leute irgendwie aus Halle kommen oder aus einer bestimmten Region in Deutschland oder nur bayerische Absolventen, das halte ich also für Murks, höre es aber eigentlich so auch nie. Welche Rechtsgebiete können bei Ihrer Ansicht nach? Sie wollen keine Rückmeldung geben dazu, welche Zeit gut ist für den Lifehack. Aber gut, ich bleibe bei Ihren Fragen, die Sie noch äußern. Welche Rechtsgebiete könnte man aus dem Programm des Jura-Bachelorstudiums streichen, um den Stoffumfang überschaubarer zu machen? Ist ja klar, alle außer meinem Rechtsgebiet. Also bitte den Zivilrecht nicht kürzen. Nein, ich weiß es nicht. Ich finde Grundlagenfächer wichtig, also sowas wie Soziologie, Philosophie, Geschichte, Rechtsgeschichte finde ich sehr, sehr wichtig. Ich würde so eigentlich alles, was im Schwerpunktbereich ist, das würde ich streichen, ja. Also irgendwie so Detailkenntnisse des Aktienrechts. Selbst bei einem Fach, das so halb mein eigenes ist, dem internationalen Privatrecht, würde ich sagen, Grundzüge reichen, aber ihr müsst nicht die hinterletzte Brüssel 2a-Verordnung studiert haben. Da würde ich, oder weiß nicht, sowas wie, ja, Kartellrecht zum Beispiel ist ein tolles und spannendes Rechtsgebiet, ist ja auch mit Grund, aber nicht im Pflichtfachstoff drin, aber auch das wird im Schwerpunktbereich studiert. Ich würde all das, was Sie im Schwerpunktbereich studieren können, das würde ich, glaube ich, einfach wegstreichen wollen. Aber gut, der Schwerpunktbereich wird realistischerweise so schnell nicht abgeschafft. Also was würde ich aus dem Standard-Kernstudium streichen wollen? Jetzt müsste ich über meinen Bereich sprechen. Ja, ZPO ist sowieso nur in den Ansätzen relevant. Im BGB, es fällt mir schwer. Es fällt mir wirklich schwer. Aber ich würde was finden, so viel kann ich Ihnen sagen, ja. Sicherlich in der Tiefe. Es gibt da regelmäßig in den Ausbildungsgesetzen, gibt es zum Beispiel Hinweise dazu, welche zum Beispiel besonderen Vertragstypen noch mit drin sind. Jetzt zum Beispiel, um mir ein Beispiel zu geben. Berliner Werkvertragsrecht, ja, 631 folgende, da gibt es ja seit ein paar Jahren den Bauvertrag und den Ingenieur- und Architektenvertrag und Verbraucherbauvertrag. Das ist systematisch nicht besonders spannend. Das haben wir alles im sonstigen Schuldrecht schon gehabt. Aber, wenn ich nichts übersehen habe, in den Berliner Ausbildungsgesetzen steht das als so drin, als wäre das in gleicher Tiefe zu prüfen wie der normale Dienst- und Werkvertrag. Ich glaube, das wird es nicht. Aber da könnte man an so einer Stelle könnte man reinschreiben, lasst diese Art von Vertragstypen lieber weg und besinnt euch lieber auf das Wesentliche. Und so müsste man das Ganze aber durcharbeiten. Vielleicht könnte man dann auch noch einiges wegschmeißen, was ich mir nicht vorstellen kann, wegzuschmeißen. Aber auch da würde man vieles finden, da bin ich mir sicher. Haben Sie konkrete Tipps, wie man sich auf den Zweitversuch vorbereiten kann? Eine andere Herangehensweise als im Erstversuch? Ja, Sie sagen es selbst. Ist mein allererster Tipp. Wenn Sie mit einer Herangehensweise keinen Erfolg gehabt haben, dann machen Sie nicht das Gleiche weiter, sondern fragen Sie Leute, die es geschafft haben, wie sie es geschafft haben und ändern Sie unbedingt Ihre Methodik. Und ansonsten, mein Allrounder-Tipp, schreiben Sie Examensklausuren. Aber machen Sie das ehrlich. Das bedeutet, weichen Sie nicht den unbequemen Themen aus und sagen, diese Klausur schreibe ich nicht mit, denn Recht der digitalen Produkte hatte ich noch nicht oder wollte ich es nächste Woche wiederholen. Diese Antwort können Sie im echten Examen nicht geben. Also keine Klausur passieren lassen, alle mitschreiben. Alle auch voll auf 5 Stunden mitschreiben, nicht nur skizziert. Nein, das vielleicht nicht, aber es reicht, wenn Sie jede zweite mitschreiben und den Rest skizzieren. Aber diejenigen, die Sie mitschreiben, die sollten Sie dann auch ernsthaft mitschreiben und keine Leitversion abliefern. Vor allen Dingen sollten Sie aber keine unzulässigen Hilfsmittel zur Hilfe nehmen. Sie sollten keinesfalls mit Kommilitoninnen sprechen oder nochmal schnell auf dem Rechner nachsehen, wie das Prüfungsschema der Drittschadensliquidation wäre. All das betrügt Sie selbst und all das führt dazu, dass Sie Ihren Leistungsstand falsch einschätzen. Machen Sie es hingegen so, dass Sie diese Testklausuren ernsthaft schreiben und ich sag mal 40 bis 60 Klausuren ernsthaft 5 Stunden lang schreiben in den 7 Monaten vor den echten Klausuren. Dann wird in ihren Testklausuren ungefähr die Note rauskommen, wenn nicht sogar eine schlechtere Note rauskommen, als die, die sie nachher im Examen holen. Denn die rechts und links von ihnen, die werden sich selbst teilweise auch betrügen. Sie machen das nicht und dann, wenn sie das so ernsthaft machen, dann gibt es keine unangenehme Überraschung in der echten Prüfung, da bin ich mir relativ sicher. Gute Tipps für Studium, wenn man noch in Vollzeit arbeitet, bin im 5. Semester, erste juristische Prüfung, das ist eine sehr gute Frage. Wenn Sie die in einem Forum stellen, sagen Ihnen die Leute, ja, arbeiten Sie halt nicht in Vollzeit, aber ja, das ist natürlich auch nur so halbwitzig. Danke für die Rückmeldung. 20 wäre eine tolle Zeit, habe ich heute auch gedacht. Dann habe ich doch noch für Sie bis 21 Uhr gewartet. Vollzeitarbeit schwierig, ja. Da, also so eine gewisse Mindeststundenzahl an Arbeit braucht man, glaube ich, schon. Ich denke, wenn Sie in Vollzeit arbeiten, sind Sie wahrscheinlich besser organisiert als Normalstudenten, wie ich es selbst damals auch war, im ersten, zweiten, dritten Semester. Achten Sie einfach darauf, wo hinten was, also vielleicht so, versuchen Sie Ihr Erinnerungsvermögen sehr gut im Blick zu haben. Bemühen Sie sich, keine Sachen zu lernen, an die Sie sich nicht dauerhaft noch werden erinnern können. Also führen Sie Wiederholungszyklen ein. Mir fiel es zum Beispiel leicht, indem ich die Sachen, die ich heute gelernt habe, heute Abend nochmal wiederholt habe, morgen, nächste Woche nochmal wiederholt habe. So kamen Sie ins Langzeitgedächtnis und das ist gewissermaßen ein Effizienzkatapult für Ihr Lernen. Dass Sie nichts mehr unnötig lernen. Also wenn Sie schon nur wenig Zeit haben, dann stellen Sie sich einen Kaffee daneben, versuchen Sie, die Gehirnzellen zu aktivieren und zu guten Zeiten zu lernen und dann versuchen Sie so zu lernen, dass alles irgendwie hängen bleibt. Mein Mittel zum Hängenbleiben waren zum Beispiel Karteikarten. Habe ich schon 100-mal gesagt. Ich wusste in einem Examen nicht viel, aber das, was auf den Karteikarten war, das wusste ich, ja. Und Sie brauchen nicht die hinterletzte Rechtsprechung. Sie brauchen kaum Meinungsstreitigkeiten im Jurastudium. Aber die Basics, das System, das brauchen Sie. Ich weiß, das sagt sich leichter, als es gemacht ist, aber es ist die Kunst des Weglassens. Vielleicht können Sie daran ein bisschen arbeiten. Also, Zeit ist gut, nur Donnerstag nicht so gut. Okay, gut, kommt auch in meine Planung mit rein. Vorstellungen und Tipps fürs Grundlagenseminar. Fragen Sie mal ChatGPT oder schreiben Sie eine Nachricht an martin.fries@businessschool-berlin.de. Erb- und Familienrecht sowie Baurecht können gerne gestrichen werden. Ja, Erb- und Familienrecht, da weine ich stark. Baurecht nicht so sehr, aber ich weiß, jeder muss Opfer bringen. Ja, ich sehe auch direkt, es gibt auch schon Verteidigung für das Erb- und Familienrecht. Das tätschelt meine geschundene Seele. Notenschnitt von 10 Punkten ist absolut super. Weiter so. Familienrechtsklausur, ja, ist auch die Examenshölle. Ich habe in Bayern, meine ich, sogar noch geschrieben in einem Termin, wo Familienrecht im zweiten Examen hätte drankommen können. Ja, und es wäre die Hölle gewesen, ich weiß, weil das ganz viel Rechtsprechung ist. Aber das System des Familienrechts ist eigentlich nicht so schwer und das lässt sich auch relativ überblicksartig studieren, aber ja, vielleicht könnte man es weglassen. Wie gut, denken Sie, ist ein Werkstudentenjob während Jura umsetzbar, nur in Semesterferien? Ach, das geht immer. So ein bisschen, man kann ja nicht 50 Stunden in der Woche an Jura denken. Also ein bisschen nebenher arbeiten machen ganz viele, halte ich für absolut gut. Sehen Sie nur zu, dass Sie dort was lernen, dass Sie nicht ausgenutzt werden und dass man Sie fair bezahlt. Ja, das ist absolut im Bereich des Machbaren. So, jetzt bin ich am Ende Ihrer Kommentare. Und wir sind hier auch schon bei 60 Minuten. Kurz sollte es werden, habe ich Ihnen versprochen, es ist lang geworden, aber danke, dass Sie mit dabei geblieben sind. Wenn Ihnen im Nachgang dieses Livestreams noch Fragen kommen, dann dürfen Sie sie gerne mir entweder in die Kommentare reinschreiben, den Chat werde ich zeitnah schließen, sodass man ja auch Ihren Namen nicht sehen kann, aber Sie können in die Kommentare schreiben, Sie können mir auch eine E-Mail schreiben. Das Thema wird alle Beteiligten wahrscheinlich weiter beschäftigen und ich finde es sehr auch zukunftsgerichtet von Ihnen, dass Sie sich zur späten Abendstunde noch damit beschäftigen. Also, ich wünsche Ihnen einen schönen verbliebenen Restabend. Ich wünsche Ihnen einen guten weiteren Verlauf des Wintersemesters. Ich freue mich, wenn Sie in meine BGB-AT-Vorlesung, die weiter entsteht, regelmäßig mal reinschauen oder sie weiterempfehlen. Ehrlich gesagt habe ich mir noch keinen konkreten Termin zurechtgelegt für den nächsten Lifehack, aber da muss ich jetzt ja mal schauen mit Ihren Empfehlungen im Gepäck. Aber wenn Sie meinen Kanal abonnieren, glaube ich, hören Sie davon schon. Das wird der Planung nach jedenfalls irgendwann Anfang Dezember und jedenfalls noch vor Weihnachten sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue mich, Sie auch mal persönlich zu treffen. Vielleicht kommen Sie am 20. November mal ganz spontan, das ist ja auch schon übernächste Woche, an die BSP Law School in Berlin-Steglitz, um sich mit virtuellen Realitäten und Jura zu beschäftigen. Ansonsten treffen wir uns vielleicht anderswo mal im echten Leben und sonst eben beim nächsten Lifehack. Danke und einen schönen Abend Ihnen.